noch lang bevor ein Hemdchen fällt.
Mhm.
Und wenn es denn überhaupt fällt, dann fällt es eigentlich überhaupt niemandem mehr auf im Raum.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der verdammten Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und an meiner Seite, mir gegenüber vielmehr, sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis wieder unfassbar sympathisch gemacht hat. Es ist Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Hast du übersteigerte Glissando gehört in meinem, es war fast ein Rap eigentlich, Rudududolf.
Rudududolf, ja.
Ja.
Hat mir gefallen.
Ich probiere was Neues aus, ne?
Finde ich gut.
Ja. Rüdiger, wir kommen nicht straight out of Compton, sondern wir kommen straight out of Theta Healing.
Ja.
Und ich muss sagen, ich hätte es brauchen können, vorgestern, ich hatte massiven Zahnschmerz, es ist in einer Wurzelbehandlung gemündet, hätte mich Lena vorher die Hirnwelle, die entsprechende, die so viel, die meinen Nerv entzündet hat, ausgeschaltet. Ich wäre ihr sehr dankbar gewesen.
Sie mal angerufen, kannst du auch anrufen. Die macht doch, hat doch gesagt, die meisten ihrer Patienten macht sie
FaceTime.
Wie? FaceTime, ja.
Ja.
Wie? FaceTime.
Nie gehört.
FaceTime wäre ja, ja, ich habe schon mal FaceTime gehört, aber es hat mich jetzt gerade überrascht. Aber
du dachtest, was
gerade im Zahnbereich ist FaceTime angebracht.
Ja, im Kontext unserer heutigen Folge klingt FaceTime gleich ein bisschen anders wieder, ne?
Oh.
Aber da, Entschuldigung, aber dazu später. Okay, also, wie geht's dir nach dem Theta Healing? Also, dein Anliegen war ja, also vorneweg, hat sich ja entwickelt, aber erstmal war es Neurodermitis, ne?
Neurodermitis und Asthma.
Ja.
Ich sag dir was, ich habe ich habe mal Cortison, sag ich mal, als Creme und als Inhalat mächtigst reduziert.
Mhm.
Aber wir gehen jetzt so richtig in die Heuschnupfenphase. Also ich, von der spontanen Heilung kann ich leider nicht sprechen, aber ich bilde mir zumindest eine Verbesserung ein.
Ja, das ist ja schon mal, das ist massive.
Massive, ja. sie hat auch zwischendurch einfach noch sowas gesagt, so quasi im Vorgespräch, was mir nochmal sehr zu denken gegeben hat, als ich ihr sagte, naja, ich habe Neurodermitis, aber ich empfinde das gar nicht mehr so als Krankheit, sondern eher so als Accessoire.
Comedic
als,
Tool.
Ja, als, genau, so das gehört halt so zu mir. Sagt sie, naja, sagt, das hat auch was damit zu tun, dass man...
Dass du dir das ausgesucht hast, ne?
Einmal das, naja, und dass man sich vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, wie sich gesund anfühlt. Und dann stelle ich mir jetzt ab und zu mal vor, ich wäre gesund.
Ach, das rührt mich ein bisschen.
Mhm. Aber das hat bei deinen Zähnen gestern nicht so geklappt, nehme ich an.
Ich hatte ja kein Theta Healing.
Du hast ja,
ja. Nein, ich hatte ja nur Wurzelbehandlung.
Ja.
Das war wenig spirituell.
Das war. Theta was?
Aber ich bin auch seit Lena ganz gut gefahren. Ich habe sie ja gefragt, so ein bisschen mit meiner Nervosität und Gereiztheit, wie ich da umgehen soll, die ich empfinde aufgrund von halt so Dingen, die im Privatleben passiert sind. Und bin fast sanft wie ein Lamm seitdem.
Ja.
Außer im Berliner Straßenverkehr.
Und außer als du gestern gehört hast, was die Wurzelbehandlung mit Ultraschall kostete.
Ja, allerdings. Aller fucking Dings. Okay, unsere heutige Folge ist Tantra und Sexualtherapie.
Oh ja.
Weil wir nicht umhin konnten und uns auch dieser zeitgeistlichen Bewegung ein bisschen zu widmen. Weil zur körperlichen Gesamtheit gehört eigentlich schon immer und thematisiert wird es aber mehr denn je, auch wenn man in die Anzeigen in der Körper, Geist und Seele oder in der Sein guckt, die Sexualität.
Ja, ich
das bin, sexuelle Wohlgefühl.
Ja, ich bin fast geneigt, dir zu widersprechen, dass das so Zeitgeist ist. Ich glaube, also an seiner sexuellen Energie zu arbeiten, dadurch, sage ich mal, spirituell weiterzukommen, ist fast so alt wie Fasten, Atemtechnik, Meditieren, sonst was.
Ja, das stimmt. Aber wie bei den genannten Beispielen gibt es natürlich auch mehr Dienstleister in dieser Hinsicht.
Das stimmt.
Spirituelle
Dienstleister. Oder zumindest neue Verpackung.
Ja. Wir wollten aber, Dienstleistung ist in dem Fall ein schlüpfriges oder slippery slope. Deshalb wollten wir, sowas wollten wir auch extra nicht. Wir wollten eine Sexualtherapeutin und die haben wir gefunden in Frau Ilka Stötner, eine sehr freundliche Frau, die ich einfach übers Googlen gefunden habe und die mir schon am Telefon oder per Mail sehr sympathisch war. Und das blieb sie auch, das kann man vorwegnehmen. Ne?
Auf jeden Fall.
Und wir haben Fragen gestellt, die so alt sind wie die Menschheit, nämlich, was ist Tantra? Ja. Und ich bin immer noch nicht wirklich viel schlauer. Und was ist Slow Sex? Das ist tatsächlich, das hat was Trendiges. Ne? Also Slow Sex ist tatsächlich, ist ein bisschen wie Slow Food.
Aber ich sag dir was, in der Beschreibung vom Slow Sex, die wir gleich hören werden, da wurde's dann richtig tantrig. Da sind wir gar nicht so drauf eingegangen. Aber ich glaube, da hat sie ziemlich, zumindest was das Sexuelle angeht, Tantra beschrieben.
Ja, wobei man muss sagen, dass für Slow Sex gibt es auch noch andere Definitionen, also andere Spielarten, also da gibt es mehr. Aber wir bleiben natürlich mal einfach bei ihrer Definition. Tantra, ich habe mal die Wikipedia-Definition aufgerufen für dich, bezeichnet verschiedene Strömungen innerhalb der indischen Philosophie und Religion, die zunächst als esoterische Form des Hinduismus und später des Buddhismus innerhalb der nördlichen Mahayana-Tradition entstanden. So weit, so what? Schlecht, oder?
Super. Das
die Ursprünge des Tantra beginnen im 2. Jahrhundert. In voller Ausprägung liegen Lehren frühestens ab dem 7., 8. Jahrhundert vor. Im Buddhismus findet sich auch die Bezeichnung als Tantrayana. Bla, 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 bla. Danke, Wikipedia. Und schon sind wir wieder kein Stückchen schlauer. Und ist so richtig. Ist es nämlich mit Tantra. Man kann nämlich den Artikel weiterlesen, habe ich gemacht. Da gibt es buddhistische Tantras, hinduistische Tantras. So richtig schlau wird man eigentlich nie draus. Es hat etwas mit dem Körper zu tun.
Aber wie liest sich denn zum Beispiel, nur mal zum Vergleich, der Artikel zu Yoga?
Erwischte mich jetzt blank natürlich.
Ja, ist klar. Aber Yoga könnte ich mir auch vorstellen, dass bei Yoga erstmal wir so eine Vorstellung haben von Yoga, dann ist die Übung und atmen und dehnen und hier. Aber dass Yoga ähnlich wie Tantra wahrscheinlich, das ist so dieser ganze Überbau, der einen so vielleicht so überfordern würde oder wo man denkt, ja, was ist jetzt Yoga?
Yoga, früher auch Yoga geschrieben.
Ja.
Gute Pointe. So ist eine aus Indien stammende philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen und Praktiken umfasst. Kann sowohl Vereinigung oder Integration bedeuten, als auch im Sinne von Anschirren und Anspannen des Körpers an die Seele.
Aha.
Zur Sammlung und Konzentration. Zum Einswerden mit dem Bewusstsein.
Okay.
Gut, ähnlich vage. Du hast recht, ja. Rüdiger.
Siehst du?
You are right, my man. My dude.
Pass mal auf,
genau. Wir erfahren was über Tantra. Wir erfahren was über Slow Sex. Wir fragen, was hat eigentlich mit David Schnarch auf sich, dem berühmtesten aller Sexualtherapeuten in bücherschreibender Form?
Dem Guru.
Genau.
Darf ich dir noch eine Frage stellen, bevor wir gleich die gute Ilka hören?
Ja, ich wollte noch sagen, was wir sonst noch.
Ach so, Entschuldigung.
Und man sollte vielleicht noch wissen, dass Ilka ist quasi, sie war mal so ein bisschen hippieartiger unterwegs. Kann man sagen, oder? Und sie hat gelebt in einem experimentellen Lebensmodell. Das kommt in einem Gespräch nicht ganz so rüber. Das nennt sich CEGG, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in Bad Belzig. Das nur als Vorgeschichte. Jetzt zu deiner Frage.
Ich würde dich nur gefragt, ob du von wegen experimentelle Lebensformen, ob du schon mal irgendwie in irgendeiner Form sexuell experimenteller unterwegs warst?
Das klären wir am besten nach dem Gespräch mit Ilka, würde ich sagen.
Nach dem Gespräch mit Ilka.
Ist das ein Cliffhanger, oder?
Mach dir schon mal Gedanken.
Liebe Ilka, danke, dass du uns hier aufnimmst in deinem, es hat fast was Tempelartiges. Was passiert hier in diesem Raum? Also wer es jetzt nicht sieht, man muss sich das vorstellen, es ist ein großer, überwiegend leerer Raum mit einem flauschig beteppicht, etlichen hinduistisch anmutenden Devotionalien, einer großen Stereo- und Soundanlage. Was passiert hier normalerweise?
Normalerweise ist das der Gruppenraum, wo Seminare stattfinden, aber auch, also wo ich persönlich gerne Einzelsitzungen mache, weil ich den einfach sehr schön ausgestattet finde und der eben so ein auch tantrisches Ambiente hat. Genau. Und liegt auch noch verkehrsgünstig mitten in der Stadt, für viele nicht zu unterschätzen.
Das stimmt, für uns auch, ja. Kurzer S-Bahn-Ritt. Tantrisches Ambiente, da sind wir gleich gut beim Stichwort. Also was machst du denn beruflich?
Was ich mache, also vor allen Dingen Körpertherapie in Verbindung mit Tantra. Und also therapeutische Arbeit ist es eine Sexualtherapie. Und der tantrische Hintergrund, oder ich baue das eigentlich in den tantrischen Hintergrund mit hinein, weil das eine sind letztlich therapeutische Schritte und Methoden und Körperübungen, und es ist aber aufgefangen wie in so einem größeren Becken. Sonst haben Menschen oftmals ja so die Idee, ja, sie sind problembelastet, und das Tantra bietet einfach nochmal so einen heilenden Balsam, um das Ganze zu umfassen. Weil es kommen viele Leute, die kommen eigentlich aus oder haben viel Therapie gemacht, sind mir auch oftmals sehr lieb. Und die Idee des Tantras, dass die Verehrung des Körperlichen so besonders ist oder so explizit ist, ist noch was sehr Besonderes, was in dem Sinne in nur jetzt Therapie ein bisschen zu kurz kommt, meiner Meinung nach.
Also ich kann mir du bist ja Sexualtherapeutin, ne? Da kann ich mir so auch was vorstellen, zumindest weil ich Leute kenne, die auch als Therapeuten arbeiten, beziehungsweise selber schon mal in der Therapie war. Das scheint mir alles ganz plausibel. Der Tantra-Aspekt ist dann der, wo ich auch dann so ein bisschen planlos bin, weil ich auch gar nicht genau weiß, was Tantra eigentlich ist.
Ja, da gehen die Meinungen oft sehr auseinander. Das stimmt, weil es ist ein bisschen schwierig, weil das Tantra ist zu finden. Also zwischen Rotlichtambiente und Räucherstäbchen gibt es ein unglaublich breites Spektrum, und im Grunde genommen kann man sagen, das Tantra kommt halt aus dem Hinduismus. Es ist eigentlich erstmal ein Wort, eine Bezeichnung, und es heißt das Verbundensein, ich interpretiere es eigentlich so als die Verbindung mit allem und in erster Linie erstmal mit sich selber, sprich zum Beispiel also den eigenen Körper zu fühlen, das Bewusstsein in den Körper zu bringen, gleichzeitig aber auch emotional sehr genau zu differenzieren, was eigentlich in einem vorgeht, woher das Ganze kommt, das einzuordnen, Zugang zu Gefühlen zu haben, die Gedanken eigentlich zu benutzen, nicht die Gedanken zu benutzen, um Gefühle zu konstruieren, sondern gedanklich das eigentlich zu konstruieren, was man im Leben will, also die Absicht zu verfolgen.
Und mittels Sexualität auszudrücken dann, oder?
Sexualität ist ein wichtiger Part, ja. Ganz wichtig, aber im Tantra als solches ist es mal, ich sage jetzt mal ein Part, was im Westen jetzt eher sehr unterstrichen wird oder große Bedeutung hat, aber im Grunde kann man auch sagen, fürs Tantra als solches ist es ein Part wie vielleicht die Pizza ein Part ist vom italienischen Essen.
Okay.
Es ist nicht alles, aber wichtig. Und das ist auch wiederum das Besondere am Tantra, weil das Körperliche nicht ausgeschlossen wird, sondern mit eingeschlossen wird in diesen spirituellen Weg.
Also Tantra ist definitiv nicht gleich Sex, das kann man festhalten, ne?
Nicht gleich, aber auch.
Aber auch, ja. Und jetzt nochmal zurück zur Therapie. Also Sexualtherapie ist natürlich auch Gesprächstherapie, stimmt's?
Ist richtig. Wobei es immer sehr viel auch um Übungen geht, Körperübungen oder Hausaufgaben, die ich vermittle. Also es ist jetzt nicht nur in dem Sinne Gespräch, weil was ein bisschen schwierig ist mit dem Thema Sexualität ist, es geht ja um was Körperliches, und in dem Sinne ist es auch gut, Methoden zu verwenden, die auch das Körperliche ansprechen, die über den Körper gehen.
Was wäre das zum Beispiel?
Das wäre zum Beispiel Übungen über Atmung, über Körperbewegung, über Stimme, dass das wieder mehr und mehr eine Einheit wird. Also ich verwende eigentlich viel Übungen aus dem Yoga oder aus der Bioenergetik zum Beispiel, aber ja, bastel sie wieder anders zusammen, also innerhalb meines Kontexts.
Was wäre denn eine Übung beispielsweise?
Okay, also ganz einfache Übungen sind Übungen zum Trainieren von Beckenbodenmuskulatur oder Übungen, um Atem zu koordinieren mit Beckenbewegung, damit Leute überhaupt erstmal Zugriff haben auf einzelne Körperteile oder das Bewusstsein dahin bringen, wie atme ich überhaupt, wie ist wenn ich mir meine eigene Erregung anschaue, wie ich das mache, wie ich die hochbringe, wie ich zum Peak komme, also zu das, was man Orgasmus nennt, wie atme ich überhaupt dabei, wie bewege ich mich dabei oder ist es alles ganz reduziert? Also das sehr fein auseinanderzunehmen, das ist auch ein Teil der Sexualtherapie. Und daraufhin eigentlich so Schritte zu entwickeln, aha, was kann ich denn eigentlich verändern?
Hm. Und sind das, das sind wahrscheinlich Einzelübungen, aber auch Paarübungen?
Das kommt drauf an. Also für Paare gibt es auch wieder andere Übungen. Also ist ein bisschen schwierig, weil es ist sozusagen ein riesiger Werkzeugkoffer, mit dem man arbeitet, wobei alles immer sehr individuell angepasst ist. Also wenn jetzt ein Paar kommt, dann schauen wir die Situation an und die Thematiken und daraufhin halt gibt es auch spezifische Übungen oder Hausaufgaben.
Und Hausaufgaben für ein Paar, wie sähe das aus?
Oft ist ein Thema bei Paaren, die Kunst zu entwickeln, also bei sich selber zu bleiben. Und vor allen Dingen in der Sexualität auch die Aufmerksamkeit bei sich selber, beim eigenen Körper zu halten und gleichzeitig den anderen zu fühlen. Oftmals ist so die Aufmerksamkeit mehr verlagert auf den anderen. So, was willst du denn? Oder der, ja, das also Erwartungen zu erfüllen und dann kommt auf Leistungsdruck. Und eine Übung, das zu üben, die Aufmerksamkeit bei sich zu behalten, ist eine Berührungsübung, die ich aufgebe, die zum Beispiel in dem ersten Schritt daran liegt, dass der eine berührt wird auf der Rückseite und der andere bleibt aber nur mit der Aufmerksamkeit komplett bei sich und macht nur das, was er selber möchte, ohne jetzt daran zu denken, ah, gefällt es jetzt dem anderen oder nicht, kann sich auch ausprobieren. Und der andere gibt hinterher Feedback und hat dann noch ein Codewort, wo er sagen kann, also wo er jetzt nicht alles aushalten muss, sondern wo er einfach sagen kann, ja.
Erklärst du es nochmal, was ist eigentlich Slow Sex?
Also der Begriff kommt von Barry Long, das war eigentlich der Urbegründer von dieser ganzen Slow Sex-Geschichte. Und er ist leider schon gestorben, aber er hat es publik gemacht durch ein kleines Büchlein und hatte daraufhin sehr erfolgreiche Schüler, die das in die Welt gebracht haben. Und es meint eigentlich, ja, also Sexualität, Vereinigung als Form von Meditation. Und zwar, wie der Begriff schon sagt, Slow Sex, nämlich slow, also langsam, langsame Vereinigung oder auch stille Vereinigung genannt. Und das bedeutet, dass man sich vor allen Dingen erstmal Zeit nimmt. Also Slow Sex sozusagen der Gegensatz zum Quickie. Man nimmt sich Zeit, ich würde mal sagen, ein Minimum eine Stunde und vereinigt sich, also steckt sich zusammen, ohne jetzt viel zu bewegen oder auf einen Orgasmus hinzuzielen, sondern vor allen Dingen das Bewusstsein in den Körper zu bringen. Und währenddessen vielleicht auch mitzuteilen, was in einem vorgeht oder was man empfindet. Dass die Präsenz ganz im Körper bleibt, im Gegensatz zu in Fantasien zu verschwinden oder in irgendwelchen anderen Gedanken, was morgen zu tun gibt und so weiter, sondern immer wieder präsent zu sein im Körper. Das ist für die meisten äußerst ungewohnt und auch erstmal klingt erstmal ein bisschen langweilig, ist aber sehr interessant, weil es auf Dauer einfach Intimität, also mehr Intimität erzeugt. Und eben auch dieser Lerneffekt, diese Präsenz wirklich im Körper zu behalten.
Jetzt ist es ja so, also das ist jetzt nicht so orgasmusfixiert, der Slow Sex zum Beispiel. Und ich weiß nicht, jetzt mir fällt da so ein bisschen so ein Gegensatz auf, aber vielleicht ist es gar keiner oder du kannst den entzerren, dass Leute kommen ja auch zu dir wegen sexuellen Störungen. Jetzt nehmen wir nicht mal gleich das Schlimmste an, gibt es natürlich auch, die Gründe sind mannigfaltig von Missbrauch, Vergewaltigung etc. Aber nehmen wir einfach mal an, das ist ganz banal, dass jemand keinen Orgasmus haben kann oder vielleicht frühzeitige Ejakulation etc. Zum einen hilfst du auch da, oder? Also du würdest auch zum Beispiel Frauen beraten, die zum Beispiel sagen, ich hätte gerne Orgasmus, kriege aber keinen. Zum anderen ist doch aber auch Ziel von Slow Sex oder generell von aufgeklärterer Sexualität, dass man nicht alles so zuspitzt, nur auf dieses Orgasmus-Ding. Ist das ein Widerspruch?
Nee, ist kein Widerspruch, weil bei beiden geht es ja erstmal darum, in den Körper zu fühlen und der eigenen Lust zu folgen. So, und oftmals wird Lust abgetrennt aufgrund von Leistungsgedanken. Also mit Partner meistens noch vehementer, als wenn jetzt jemand alleine mit sich ist. Und dafür ist ja auch, also der Slow Sex eigentlich wichtig oder der Effekt davon, dass man erstmal diesen Leistungsstress beiseite legen kann. Und umgekehrt eben auch geht es für viele Menschen darum, erstmal die Lust wieder bei sich überhaupt zu finden. Weil vieles doch halt sehr, das erlebe ich halt oft, sehr bildgeprägt ist von bestimmten Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, wie die Lust auszusehen hat. Und dass doch auch Lust, Körperempfindung und so, wie man zur Erregung kommt, auch äußerst individuell sein kann. Und mir persönlich ist einfach wichtig, da überhaupt keine Ideologie vorzugeben, auch nicht, dass jetzt Slow Sex besser ist als ein Quickie oder sonst was, sondern es kommt auch manchmal einfach auf Stimmung drauf an, auf Alter, auf das, was man einfach gerne machen möchte, Erfahrung, Lust, Laune, Partner. Das sind so viele verschiedene Komponenten und ich denke, Lust oder ein entspannter Körper ist im Grunde immer schön.
Aber muss ich, wenn ich keinen Orgasmus bekommen kann als Frau oder Mann etc., habe ich einen Defekt, muss ich therapiert werden?
Das kommt darauf an, was die Person gerne möchte. Weil viele können auch Lust oder eine sehr hohe Erregung erleben oder sehr genießen, ohne dass es halt zum Orgasmus kommt. Auch das kann äußerst genussvoll sein. Aber wenn man das Gefühl hat, es fehlt etwas oder eigentlich würde mir ein Mehr zustehen, dann ist es eine gute Idee, sich Unterstützung zu holen.
Und also das hat ja auch zwei Wege, das anzugehen. Man kann natürlich auch tatsächlich über die Psyche gehen, was ist vielleicht in der Vergangenheit passiert, wo klemmt es da vielleicht psychisch, was sind da für Traumata. Aber dann gibt es ja auch sicher ganz praktische Sachen, zum Beispiel jetzt Masturbationstipps etc. Mhm. Also das würdest du auch beides abdecken.
Genau. Also nicht jeder möchte jetzt unbedingt frühere Traumata oder die persönliche Klar. Geschichte mit behandeln. Auch fein. Das andere ist, es gibt auch einfach wie bei allem Wege des Übens, wo man Körper oder das Nervensystem einfach konditionieren kann. Oder einfach ist jetzt zu schnell gesagt, weil oftmals ist es nicht einfach, sondern eine Frage von Disziplin, Lust und Laune und dranbleiben und der Eröffnung ja. verschiedenen Möglichkeiten. Wie alles, was man lernt. Im Grunde ist es so, wie wenn man ein Musikinstrument lernt. So ist es auch oftmals mit dem eigenen Körper. Manchmal braucht man anfangs so einen Lehrer, der einem so die ersten Tonleiter beibringt. Und wenn man es denn kann, kann man es auch gut alleine weiter damit experimentieren. Ja.
Du hast was Interessantes gesagt, nämlich auch beim Slow Sex hast du gesagt, die Bilder und so die Vorbilder auch aus dem Kopf zu kriegen, die Erwartungen. Da ist man natürlich schnell bei Porno. Was hat sich jetzt, wo Pornografie so zugänglich ist für jeden und auch so, ja, wo man sich im Prinzip auch nicht mehr schämt, wenn man auf Pornhub geht oder was es halt so gibt, das ein bisschen enttabuisiert wurde, hat sich auch was in der Sexualität verändert?
Ja, also soweit ich das aus meinem Bereich sagen kann, es ist, hat ja immer alles verschiedene Seiten. Das eine ist ja, also die meisten sind über Bilder bestimmt und es erzeugt eine ganz fixe Erregung im Nervensystem. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. So. Oder man kann auch mal gucken, was es alles überhaupt alles so gibt auf der Welt. Das ist auch interessant oder vielleicht ist es auch für den einen oder anderen Inspiration. Das andere ist, was ich äußerst kritisch sehe, ist, dass das Nervensystem, der Körper sich darauf konditioniert. Und das ist wiederum ein Problem, weil es dann langfristig schwieriger wird, Erregungen selber über den Körper zu empfinden und dann zusätzlich noch über den Partner. Und dann auch den passenden Partner, wenn man so bilderfokussiert ist, wie jemand auszusehen hat. Oder so, das ist, macht es sehr schwierig, weil der Körper einfach über Gewohnheiten funktioniert. Von daher finde ich, ein solches, man kann nicht sagen, Porno an sich ist böse oder so, das ist völliger Quatsch, aber alles, wie immer, alles in Maßen. Und schwierig finde ich auch, also inwiefern das Jugendliche beeinflusst, wie Sexualität zu sein hat. Das finde ich ein sehr, sehr schwieriges Thema.
Du bist ja auch... Also wie bist du zu dem Beruf gekommen? Ich habe auch auf deiner Website was gelesen, du hast quasi, ja das klingt jetzt so, ich nenne es jetzt einfach mal kommunenartig, gelebt, auch mit, ja ich glaube Freierliebe war auch Teil davon. Also zum einen, wie kamst du dazu und wie hat dich das zu deinem Beruf geführt oder wie hängt es zusammen eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Also mich hat das Thema Sexualität und Heilung hat mich immer interessiert. Und ja, wie so oft, ich bin wie auch andere über persönliche Beziehungen dazu gekommen und habe damals denn im Rahmen von dem Tantra-Institut meine damalige Lehrerin Advaita kennengelernt, die eigentlich den therapeutischen Aspekt mit hineingebracht hat. Und damals habe ich gedacht, ach, Sexualität ist toll, da kenne ich mich aus, interessiert mich, um dann zu sehen in ihren Seminaren, oh, alles so, wie ich das so gedacht habe, na, so einfach ist es aber auch nicht. Das ist ja ganz schön schwierig und war völlig, also zutiefst erschüttert, bis ins Mark erschüttert von dem, was mir da eigentlich, ich sage jetzt mal, bewusst geworden ist über mich selber oder dass viele Illusionen meiner selbst doch sehr, sehr zerfallen sind. So, und es war sozusagen ein Einstieg.
Welche ist zerfallen?
Zerfallen, dass ich dachte, ich bin jemand, der sich auskennt im Bereich Sexualität.
Jetzt nochmal kurz zur freien Liebe und der Polyamorie und Polygamie. Würdest du sagen, das ist ein Teil von sexueller Heilung auch? Also ist es, was sind es Lebensarten, die du auch empfiehlst?
Ich empfehle eigentlich grundsätzlich gar nichts, weil ich finde, das ist persönliche, individuelle Entscheidung und das ist eigentlich das allerhöchste Gut. Aber was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass jeder genau diese Entscheidung für sich genau herausfindet, also komplett unabhängig von dem, wo er lebt, wie er lebt, sondern die Wahrheit für sich herausfindet. Das ist das, wo ich wirklich Herzblut mit reingebe. Dass die Person die Kraft findet, dem zu folgen, was ihr eigener Traum ist.
Es ist ja, ich habe neulich jetzt erst auch von Pärchen gehört, wo, also nur über Dreiecken sind es keine persönlichen Bekannten von mir, die zusammenkommen und sich eigentlich ganz gern mögen, aber er hat gesagt, du, ich brauche einfach wechselnde Sexualpartner, das ist halt so mein Ding. Ich bin halt polygam, also wenn du mit mir zusammen sein willst. Und sie halt so, ja, ist eigentlich nicht mein Ding, aber ja, okay, ich probiere es halt auch mal. Aber wo eigentlich so, also so Leute passen dann nicht zusammen, würdest du sagen, oder?
Das kann man auch nicht so sagen, aber es braucht natürlich sehr, sehr viele Absprachen und es braucht meiner Meinung nach eigentlich ein größeres Gefäß an Gemeinschaft oder an guten Freunden oder an Unterstützung, weil zwei Personen oft mit dem Thema sehr überfordert sind, weil es so viele emotionale Themen hervorbringt und mit der persönlichen Geschichte zu tun hat, so viele Ängste. Und die ganze Thematik so, also Sexualität und Nähe und Bindung ist oftmals so belastet, dass zwei Personen allein oftmals sehr überfordert sind damit. Und es gut ist, wenn sie einen Rahmen haben, darüber zu sprechen, was in ihnen vorgeht und also wie so, ja, eine kleine Gemeinschaft, dass sie da gut aufgehoben sind oder anders wie Unterstützung, dass sie mit den Themen nicht alleine sind. Weil im Grunde genommen sind das ja, das sind ja Jahrhundertthemen, diese Themen Sexualität, Liebe, also da ist ja Kunstkultur drauf aufgebaut.
Du hast auch auf deiner Website geschrieben, du hast unter oder mit oder bei David, wie spricht man ihn, Schnark gelernt.
Richtig. Snark, in Deutschland sagt man einfach Schnarch. Sonst
ja, Schnarch, ich weiß, das wollte ich jetzt aber nicht sagen, es kommt mir komisch vor. Und es, immer häufiger sehe ich das ja auch irgendwie bei Leuten rumliegen, das Buch. Aber der unterrichtet schon eine ganze Weile. Kennst du ihn?
Ja. Was wirklich toll ist, seine Bücher sind sehr, sehr lesenswert und ist auch interessant für Paare, diese Bücher mal zusammen zu studieren, weil es wirft viele Fragen, viele Gespräche auf. Viele Ideen sind nicht ganz neu, aber er hat letztlich die Sexualtherapie auch und Paartherapie sehr beeinflusst. Von daher ist er zurzeit auch so ein bisschen im Moment so der Papst der Paartherapie.
Also der Personenkult ist dir ein bisschen zuwider, kann man das sagen? Um ihn.
Mir ist aus meiner persönlichen Geschichte, ist mir jeglicher Personenkult sowas von zuwider. Und jeglicher Narzissmus, ausgerechnet von Männern, geht mir total auf den Keks. Von Frauen auch, aber Männer, die vorne stehen, haben es meistens mehr. So, und deshalb muss ich persönlich bei manchen Lehrern doch sehr unterscheiden zwischen Person und dem Werk. Wobei manche Werke wirklich also Wertschätzung total verdient hat, aber den Narzissmus muss man einfach mal wegstreichen. Das ist vielleicht auch teilweise ein bisschen so ein Frauenthema, weil viele Lehrer sind ja auch einfach Männer. So, und dann sind sie auch noch ja, oftmals sehr, sehr sprachbegabt, sehr redebegabt, stehen vorne und dann gibt es oftmals diese Tendenz, sich einzureihen, so als Jünger, und ich kenne das selber aus meinem Leben, also zellulär zutiefst. Und ich wehre mich gegen jeglichen Ansatz, das A selber zu verbreiten. Deshalb finde ich es auch immer ein großartiges Kompliment, wenn in meinen Gruppen gesagt wird, ja, das wäre so unideologisch und so offen in dem Sinne. Und mir fällt es auch schwer, bei Seminarleutern auch nur irgendwie zuzuhören, wenn ich diese Art von Narzissmus wahrnehme.
Gibt es eigentlich sowas wie, das hat uns mal jemand erzählt, gibt es eigentlich sowas wie, es gibt doch Nackt-Yoga.
Richtig, ja. Hier in diesem Raum zum Beispiel, wo wir gerade sitzen.
Genau, ich habe das nämlich mal gehört, auch über das Institut hier, dass es da Nackt-Yoga gibt. Und da habe ich mir auch mal überlegt, ob wir da mal mitmachen sollten und so, aber das kann man uns da eben nicht überwinden, beziehungsweise ich habe auch meine Freundin gefragt, und sie hat auch gesagt, nee, das ist nichts für sie. Hat Nackt-Yoga auch was mit, hat das auch was mit Sex und Tantra zu tun? Und wenn ja, inwiefern?
Ja, also das kann ich jetzt nur sagen, das machen die hier im Diamond Lotus. Und natürlich kann man Yoga nackt machen, angezogen oder wie auch immer. Also das spielt jetzt fürs Selbige eigentlich überhaupt keine Rolle. Aber für die Art des Hauses, sage ich, hier im Diamond Lotus passt es. Und sie machen es, glaube ich, schon seit über 30 Jahren so.
Okay, aber das machst du nicht, das unterrichtest du nicht?
Nein, das unterrichte ich nicht. Okay. Ich unterrichte schon eine bestimmte Sequenz vom Yoga, was eigentlich immer ein bisschen wie so ein Tortenboden funktioniert bei meinen Seminaren, so die Grundlage ist. Aber das ist alles angezogen. Also im Grunde genommen sind 80-90% meiner Strukturen angezogen, weil es geht eigentlich um eine Art Intimität, die stattfindet noch lang bevor ein Hemdchen fällt. Mhm. Und wenn es denn überhaupt fällt, dann fällt es eigentlich überhaupt niemandem mehr auf im Raum.
Okay, und die 10%, die dann noch übrig bleiben?
Die 10% sind dann am Ende Rituale, die tatsächlich an die klassischen Tantra-Rituale angelehnt sind.
Ich habe leider nicht die geringste Vorstellung. Also vielleicht erklärst du es mir.
Das meint, oder ist eine bestimmte Struktur oder ein Gefäß von Struktur, wo sich bestenfalls, sage ich jetzt mal, Mann und Frau oder man sagt im Tantra Shiva und Shakti von der Essenz her begegnen. Und ansonsten hat das Ritual bestimmte rituelle Handlungen oder Berührungen oder was auch immer, je nachdem, wie das Ritual gestrickt ist, Anfang, Ende, Schluss, also ist sozusagen wie so ein organisiertes Raumschiff, was abhebt. Aber um etwas Neues zu erfahren.
Es klingt so abstrakt für mich. Ist das Ritual auch Sex? Also beinhaltet es Sex?
Es kann sein, wenn es ein sexuelles Ritual ist. Muss nicht. Es gibt auch ein Verehrungsritual, was ich mache in einer Gruppe. Da geht es erstmal, also was eine Vorstufe ist zu einem sexuellen Ritual, wo es erstmal um die sehr tiefe Verehrung geht, des Männlichen und des Weiblichen, in Worten, in Gesten, in Berührungen. Und was auch sehr dezidiert ist, dass sozusagen die eine Person erst empfängt, dann die andere, aber eben auch über Stunden. Und das braucht viel Konzentration und es ist oftmals für denjenigen, der gibt, auch leichter zu geben, als all dies zu empfangen. Weil es heißt ja auch bei dem Empfangen, dass man tatsächlich alles annimmt, was einem da an Verehrung entgegengebracht wird. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Nee, oder auch für manche Tränen rührend oder sehr bewegend. Und wirkt oftmals wie so ein Balsam, weil oftmals die eigene Selbstkritik oder Abwertung auch sehr groß ist.
Wenn du jetzt quasi Leute hast, die in einem Ritual tatsächlich sich auf irgendeine Art und Weise körperlich vereinen oder auch irgendwie jetzt nackt sind oder du was Intimeres mit anschaust und so und das Ritual ist dann quasi zu Ende, sind dann die Leute so, sind die dann so, oh, was haben wir jetzt hier getan? Oder hoffen oder schämen sich so ein bisschen? Oder ist es dann quasi so, könnten die auch am nächsten Tag gleich wiederkommen? Oder wie, was macht das mit den Leuten?
Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Also das Ritual ist ja immer ein Spiegel des Selbst oder ein Spiegel im Moment. Und da kann es von Höhenflüge bis Absturz bis kann immer alles sein. Und dann gibt es auch immer noch ganz wichtig zu bedenken, es gibt immer einen Vorstand vorher, ja, also Gedanken und Erwartungen, wie etwas zu sein hat. Dann gibt es den Zustand mittendrin, dann findet etwas statt. Und dann gibt es den Zustand hinterher. Und all diese drei Zustände können sich komplett unterscheiden. Und das ist im Ritual so, genauso wie im normalen Leben.
Wenn ich jetzt quasi eigentlich ein intaktes Sexualleben habe und eigentlich kein großartiges Problem, also vielleicht zumindest keins, von dem ich weiß, wie kann ich trotzdem profitieren von einem Seminar beispielsweise?
Ja, das ist ja genau der Fakt, dass das eine ist, dass Menschen kommen, die wissen, mit manchen Sachen kommen, haben sie es nicht so leicht. Und auf der anderen Seite kommen Menschen, die einfach wissen wollen, ja, Mensch, was kann ich denn eigentlich noch machen mit der Energie? Und das ist eigentlich ganz toll, weil das, was man gewinnt durch die Übung, ist das eine, dass man vielleicht Körperübungen macht und erstmal merkt, oh, da ist das ein oder andere Blockade oder Blockädchen im System. Und wenn man nichts davon hat oder bemerkt, merkt man auf jeden Fall, wow, also man geht mit wesentlich mehr Energie raus, als man vorher gekommen ist. Es ist sehr vitalisierend oder energetisierend. Und das ist toll. Es macht sehr, sehr lebendig.
Da sind wir wieder, zurück aus dem Diamond Lotus. Wie fühlst du dich?
Ganz gut. Hast du übrigens gemerkt, als wir hinkamen und wir da geklingelt haben, klingelte mit uns zeitgleich ein Amazon-Bote. Und ja. Der hat uns so ein bisschen so taxiert, so, ja, so. So sehen also zwei Jungs aus, die bei Diamond Lotus reingehen.
Ja, ja. Ja, wer weiß, was man drüber hört oder was man drüber weiß. Also wir haben ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, das könnte jetzt auch ein Gerücht sein, was ich in die Welt setze, aber ich glaube, dass uns unser Freund King Khan auch schon mal auf einen Lehrer des Instituts hingewiesen hat.
Ja.
Und man sollte sich da unbedingt mal so die Tantra-Gruppen anschauen bei dem.
Und das Nackt-Yoga, genau. Ja. Ich habe auch kurz gedacht, dass er vielleicht unser Freund King Khan schon in diesem Raum, wo wir da waren, nackt gejogert hat.
Ja, es wäre auf jeden Fall wäre es
sehr ihm ähnlich.
Vorstellbar. Ja, also was war jetzt so dein Eindruck von Ilka erstmal?
Von Ilka? Oh, die weiß schon, glaube ich, sehr genau, was sie da macht.
Sie ist eine Freundin von unserer Qigong-Freundin Xenia Böttcher, muss man
sagen. Ja, stimmt. Das fand ich auch interessant. Und
aber das passt irgendwie, oder?
Es passt und ja, und wir sind, also das ist etwas sowieso, was ich hier auf unserer kleinen spirituellen Reise feststelle, dass naja, es gibt schon, also die Leute arbeiten schon an den gleichen Sachen. Also ich sage jetzt nur mal so Energie und Bewusstsein. Eigentlich, es geht immer um Energie und Bewusstsein. So, halt in verschiedenen Arten. Der eine benutzt für Kampfsport, der andere für Tantra, aber auf jeden Fall Vollkontakt.
Aber irgendwie geht's, also das werden wir dann in Folge 12 auch mal sehen, aber irgendwie geht's wirklich scheinbar immer um dasselbe, wenn man es jetzt mal ganz
irgendwie schon.
Ein bisschen polemisch ausdrücken will. Ne?
Eigentlich nicht überraschend, aber ich wir stellen es fest.
Den Zugang zur eigenen Energie.
Ja.
In dem Fall über Sex.
Ja.
War natürlich sehr interessant, sie zu fragen, zu David Schnarch auch, bei dem sie gerade erst auf einem Seminar war. Mhm. Also da kam sie quasi her.
Ja.
Das glaube ich war tatsächlich, lag nur wenige Tage zurück oder vielleicht auch nur.
Es wirkte recht frisch, ja.
Ja. Und wie, also offensichtlich schon vorher, aber auch da wieder bewusst geworden ist, wie wenig Bock sie auf diesen Typ des männlichen Gurus hat irgendwie.
Mhm.
Ich glaube, sie wollte da, glaube ich, David Schnarch jetzt an sich nicht so viel unterstellen, aber der Figur an sich, der sexuelle Mansplainer.
Ja, das war auch.
Der Mansplaining-Guru.
Das habe ich auch gedacht.
Da hat das Gespräch eine, finde ich, vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich, sicherlich berechtigt feministische Richtung auch ein bisschen genommen. Weil das kann ich mir schon vorstellen, dass, ich habe jetzt David Schnarch noch nicht in Action gesehen, wobei David Schnarch in Action klingt wie eine Contradictio in Sehne.
Ja, würde man lieber Barry Long sehen.
Barry Long. Oh Gott. Aber kann man sich schon vorstellen, ne, dass gerade so etwas der vehementere Lehrertyp sich da auch so ein bisschen einer sehr hörigen Gefolgschaft erfreut.
Ja.
Ja.
Gut, wir bleiben dran. Also ich habe ein bisschen reingelesen in seine Lehren und stimmt schon, dass jetzt no pun intended, aber er nagelt die Paare halt schon auch drauf fest, dass sie was tun, dass sie was denken, dass sie was unternehmen, dass sie was zugeben müssen auch und was preisgeben und dass es da kein Ausweichen gibt. Es ist nicht so optional und so schon reglementiert alles.
Ja. Was hast du jetzt? Ich meine, wir haben eben gesagt, wir haben nichts verstanden, aber was haben wir denn verstanden? Was ist denn Tantra oder was macht die Ilka mit den Leuten?
Also, ich glaube, es ist zum einen natürlich eine Gesprächstherapie, wie wir festgehalten haben. Und natürlich ist es aber auch so ein Eindringen ins eigene Körperbewusstsein. Und ich glaube, also, dass da mehr Praxis dabei ist, als uns jetzt quasi so zugetragen wurde oder als wir annehmen konnten oder erahnen. Und mit Praxis meine ich jetzt nicht, dass die Leute sich gegenseitig anfassen immer, sondern das ist einfach ganz praktisch gedacht, was macht deine Hand, spür doch mal diese Berührung, ja, genau. Warte doch mal ab, was jetzt passiert, hast du bei deinem Partner schon mal das probiert oder so. Ich glaube, es ist wesentlich praktischer und greifbarer im wahrsten Sinne des
Wortes. Und auf den ersten Blick, glaube ich, auch weniger sexuell, als man so denkt.
Nein, das glaube ich nicht.
Glaubst du? Nee, ich glaube,
nein, doch, ich glaube,
also im Sinne von, ich streiche dir über den Rücken und sage, ich streiche dir über den Rücken. Wie fühlt sich das an? Also, ist vielleicht ganz naiv, aber sowas.
Ja, aber ich glaube, das wird da nicht getrennt. Während es bei der Kuscheltherapie ja streng getrennt wird, dieses Kuscheln, okay, dieses Zuneigungsberühren, darf hier alles, glaube ich, in einem sexuellen Rahmen stattfinden.
Ja.
Und auch sexuell zielgerichtet sein.
Ja.
Ich glaube, sie ist wenig direktiv mit ihren Kunden. Also, ich glaube, sie ist eben sehr, sehr tolerant. Also, so, nicht so anything goes, so ganz, ganz läppisch das nicht, aber.
Nee, sie holt die Leute da ab, wo sie sind und wo sie auch hinwollen. Dass auch die Entscheidung der Leute ist, glaube ich, wo sie hinwollen, ja, oder was sie erreichen wollen.
Das glaube ich auch. Und es ist ja trotzdem interessant, wenn wir so nachfragen nach so, was passiert denn jetzt dann eigentlich so körperlich da, dann wirkt es natürlich immer so ein bisschen
voyeuristisch.
Ja, oder sensationserheischend. Aber ich weiß es ja wirklich nicht.
Mhm.
Und naja, als wir da über diese ganz bestimmten 10% der Sitzung gesprochen haben, wo ich sie so ein bisschen auch drauf festlegen wollte, dass dann
als
auch,
du den Schnarch gemacht hast, ja?
Dass da auch Sex passieren kann und so.
Ja.
Das war schon schwer aus ihr rauszukriegen. Wahrscheinlich okay, auch.
Pass auf, aber weißt du, was sie gesagt hat? Und finde ich, da wurde es, und das deckte sich dann auch, glaube ich, so ein bisschen mit dem, was ich vielleicht mal über Tantra gehört habe und dachte, was es ist. Als sie davon sprach, dass sich Paare, sie benutzte das schöne Wort, ineinander stecken.
Ja.
Und dann, jetzt mir fällt der alte Buffering-Witz ein, aber ineinander gesteckt sind und dabei bewusst bleiben. Also auch das hat sie gesagt in der Beschreibung von Slow Sex. Mm. Und dass man sich dann nicht, sag ich mal blöd, weiter bewegt und ineinander reibt, um zum Orgasmus zu kommen, sondern dass man sich bewusst ist, okay, wir sind gerade vereint.
Ja.
Und dass man, das ist so eine Art vereinte Meditation oder so, verstehe ich das.
Ja, sexuelle Meditation nennt man das auch. Ich glaube, ja, das fasst das Ganze wahrscheinlich ganz, ganz gut zusammen. Und ich glaube auch, das war also meine letzte Frage, wie würde ich denn profitieren, wenn ich quasi als der sexual vollkommen healthy Typ, der ich halt nun mal bin, dahin gehe?
Ja, das wollte ich dich ja fragen. Ja.
Und ich glaube, da kann man profitieren.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, man kann nochmal. Man muss nicht Slow Sex unbedingt praktizieren, aber man kann einfach nochmal mehr. Ich glaube, letztlich geht es immer um Energie, haben wir schon gehabt, aber ich glaube, es geht immer auch um Wertschätzung. Und ich glaube, seinen Partner zu wertschätzen, aber auch tatsächlich, was das zu ich sag's jetzt mal super burlesque, was das für ein verdammt geiles Gefühl hat, ist, mit jemandem zu schlafen. Ich glaube, auch darum geht's.
Und Thema Energie, sexuelle Energie, es geht dir super, aber benutzt du manchmal so bewusst sexuelle Energie, also wie der Boxtrainer, der sagt, 3 Tage vor dem Kampf oder kein Sex, oder benutzt du manchmal so Energie, um sich aufzubauen? Also ich weiß nur, der Schauspieler ist das zum Beispiel, kenne ich das so, vor der Premiere eine Woche nicht oder 3 Tage nicht oder sowas, dass versucht wird, da sowas aufzubauen, also hauptsächlich, also unter den Jungs.
Ja, also ich kenne, also jetzt insofern, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich treffe jetzt abends noch meine Freundin.
Ja.
Und ja, hab sie vielleicht.
Das ist eine Frage des Alters, aber.
Ja. Kinky stuff hier. Ja, nee, dass ich hätte mir zum Beispiel da keinen mehr runterhole irgendwie. Und, ja. Und tatsächlich, oder beziehungsweise auch.
Aber erinnerst du dich an so furchtbar an so Filme wie früher, wie ist denn das? Verliebt in Mary? Wie
ja.
Ist denn, ja, genau.
Ja. Zu was? Calm down runterholen. Ja.
Du triffst dich mit ihr, ohne dir vorher einen Umsatz zu bist du verrückt?
Ja, gut, das ist ein Date, das ist was das anderes. Ist
Achso.
Ja, da muss man cooler bleiben.
Ah, okay.
Und zur Not geht's ja dann immer.
Siehst du? Aber da sind wir doch schon mittendrin.
Ja, nee, aber also die Energie ist nicht nur jetzt quasi, die ist auch nicht so körperlich nur gespeist, sondern ich würde auch einfach sagen, dass ich dann so einfach generell auch so angespitzter bin für und mich mehr freue. Also du, ganz ehrlich, ich freue mich dann drauf. Das ist wie so,
ja.
Heute Abend gehen wir aus oder ist eine
guter Film. Also, das ist das Krasseste, was du
das ist das Krasseste, was
du in so einem Podcast bis jetzt geäußert
hast. Das ist fucking edgy, oder?
Ja.
Ja, und ich kann mal ein bisschen schwitzen jetzt.
Ja, ich staune, ja.
Und ansonsten beim Sex selbst jetzt mit der sexuellen Energie, ja, es gibt schon so Phasen. Also ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, mich so ein bisschen mehr, man würde jetzt sagen, die sexuelle Energie zu bündeln oder sich vielleicht zu konzentrieren. Für mich ist es mehr so fallen lassen eigentlich.
Ja.
Und wo ich dann das Gefühl habe, so, ich fühle mich ganz archaisch. Und jetzt nicht im Sinne, dass ich irgendwie steinzeitmäßig Mann rumgrunze, das ja. Auch vielleicht.
Ja.
Aber dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt, das, jetzt wird es esoterisch und ein bisschen peinlich, mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich habe Sex, so wie es immer, so wie es immer schon war und immer schon sein sollte. Die Urzeitform von Sex, die komplette
Paleo-Bumsen.
Ja. Besser als Kreidebumsen.
Ja.
Also so ganz, ganz ursprünglich. Das habe ich schon gelernt. Also das kam nicht zufällig zu mir, sondern das ist schon was, wo ich.
Aber es ist ein guter Gedanke,
finde ich. Ich mir antrainiert
dass man was tut, wo man das Gefühl hat, ich hatte das beim dynamischen Meditieren, dass ich sagte, dass ich einen kurzen Moment hatte, so an dem Punkt, an dem ich gerade bin, da waren schon Millionen von Menschen, also Bewusstsein vor mir. So. Aber ich musste erst dahin kommen, ja.
Hm. Ja, ich weiß gar nicht, ob da so viele Millionen tagtäglich hin da sind, wo ich da jetzt so bin. Ich glaube,
aber im Laufe der Menschheitsgeschichte.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte auf jeden Fall. Zum Thema noch, was ist Tantra? Ich war auch schon mal bei einer Massage, die so einen Tantra-Übertitel hat.
Mhm.
Und
Rub and Tuck.
Ja, so ähnlich. Und das ist natürlich wahrscheinlich, das ist ganz sicher eindeutig ins Rotlichtmilieu zu verweisen, auch wenn es so eine medizinische Fassade hat. Es gibt auch Masseurinnen, das weiß ich, die wirklich ausgebildet sind, also und medizinische Massagen machen, aber die ein Happy End integrieren in ihre Massagen. Und wenn die das öffentlich machen wollen, dann müssen die zum Beispiel, glaube ich, auch einen Prostituiertenschein beantragen. Obwohl es tatsächlich noch aus ihrer philosophisch-spirituellen Sicht in eine medizinische Tätigkeit fällt. Also das ist natürlich nicht ganz so leicht zu trennen. Die Polizei, glaube ich, ist da ein bisschen strenger auch in den letzten Jahren geworden. Und natürlich haftet man, wenn man tatsächlich sowas ausübt, das hat jetzt nichts mit Ilka zu tun, haftet einem natürlich auch ein bisschen der Nachgeschmack an, dass man halt so mit tantrischer Massage einfach nur Sexworker ist. Wobei auch das Wort Sexworker nicht mehr so auch ein bisschen neutraler belegt ist, als jetzt Prostituierte oder Prostituierte.
Ja. Das heißt, selbst wenn irgendwo dran steht, traditionelle Massage oder medizinische Massage, ist das unter Umständen was?
Wenn medizinisch dasteht, dann würde ich sagen, es ist ein Marker dafür, dass es kein Happy End gibt.
Okay.
Aber so der Experte bin ich jetzt auch wieder nicht.
Schön, also, dass wir es geklärt haben. Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, ich wollte nur sagen, dass in dem Moment von so einer Massage, und das hängt natürlich dann auch sehr von der massierenden Person ab, ob Mann oder Frau, ist man ja auch völlig bei sich eigentlich. Weil man konzentriert sich jetzt auch nicht drauf, was der Partner will.
Stimmt.
Sondern es ist einem auch so ein bisschen wurscht, was die andere Person, also wie die so ist und was die macht.
Ja.
Und das muss ich sagen, das setzt schon auch andere Energien frei als der Sex. Und da sind wir wieder bei Ilka, wo sie sagt, der Sex, wo man halt die ganze Zeit, wo man so einen Lieferando-Gedanken hat, ne?
Ja.
Was kann ich jetzt tun? We aim to please. Ist natürlich toll, muss man machen, altruistischer Sex.
Ich glaube, unsere Täter sagen Service.
Ja.
Ja.
Genau, aber diesen Service-Gedanken mal abschalten, soll man natürlich nicht im Sex, aber ich glaube, man muss ihn abschalten können, zu sich zu finden, um dann wieder gut im Service sein zu können.
Ja, stimmt.
Das wäre jetzt quasi so mein...
Gute Beobachtung.
Mein Schlusswort.
Noch eine letzte Frage.
Ja.
Wenn, ich weiß, es gibt keine Probleme, aber wenn es welche gäbe, könntest du dir vorstellen, zur Ilka zu gehen?
Ja, ich glaube, hättest du mich vor 3-4 Jahren gefragt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt.
Mhm.
Ich würde jetzt, glaube ich, ich würde jetzt überall hingehen mittlerweile. Also ich, Der Ilka, die wirkt mir sehr vertrauenswürdig, zu der auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich war eigentlich schon bei, nicht nur im Rahmen dieses Podcasts, auch schon bei Paartherapeuten, Verschiedenes schon ausprobiert. Und ich habe immer, ich möchte nicht sagen, dass ich, oft war ich mir meiner Ziele da nicht bewusst, deshalb kann ich auch nicht sagen, ob ich sie erreicht habe. Aber ich habe immer profitiert, immer. Mhm. Ich würde sogar sagen, es war eigentlich, nicht alle Beratungen kosten ja was, Sexualberatung vermutlich schon, da war ich jetzt noch nicht, aber sonst würde ich sagen, es war auch immer sein Geld wert. Mhm. Also ich habe immer irgendwas mitgenommen, was mich irgendwie weitergebracht hat.
Ja, oder wie Ilka sagt, es ist eine gute Idee, sich helfen zu lassen. Das hat sie irgendwie so nett gesagt, das hat mir gefallen.
Und Ilka glaube ich auch, dass sie gerne hilft.
Ja.
Und wie eigentlich so die meisten unserer Gesprächspartner, kann man sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Der eine beim einen ist ein bisschen teurer als beim anderen. I'm looking in your direction. XXX. Aber nein, war ein erfreulicher Besuch.
Ja, finde ich auch.
Und jetzt gehen wir alle Sex haben.
Jetzt gehen wir alle Sex haben. Mensch, ich wollte dir noch fragen zum Orgasmus ohne Samen, Markus. Hast du schon mal einen Orgasmus ohne Samen, Markus?
Ich glaube nicht. So eine Sparvariante vielleicht.
Ja. Aber dann bleibt die Energie bei dir, Bernie.
Ja, wer weiß. Okay, also jetzt, wir haben jetzt alle Sex, aber das gilt auch mit sich selbst, gilt auch, ne? Das soll man nicht abwerten.
Aber ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass da ein qualitativer Unterschied besteht.
Nee, sehe ich genauso. Okay, in diesem Sinne, fuck on.
Fuck.
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Nächste Woche bei Verdammte Erleuchtung. Rüdiger und Bernie gehen wandern und fasten. Verdammte Erleuchtung.
Nichts gebracht. Meditieren, transzendieren, levitieren, onanieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Zeig mir das Licht, ich seh es nicht.
Das war, glaube ich, ein Junggesellenabend, ne? Muss man mal zu deiner Entschuldigung sagen, oder?
Ja, auch.
Entschuldigung, ich wollte dich jetzt hier nicht.
Ja, danke, Rüdiger.